SRF 2 Kultur.
Mit den Sommerwiederholungen, die wir unter das Motto Einblicke in die Schweiz stellen. Und dazu gehen wir heute zurück in die Geschichte, in die Zeit des Nationalsozialismus, als auch in der Schweiz nicht immer alles gesagt werden durfte. Manches wurde aber eben doch gesagt, zum Beispiel auf der Kabarettbühne. Allerdings wurde auch dort mehr verschwiegen, als manchen Theaterhistorikern lieb ist. Sabine Bitter hat die nicht ganz eindeutige Geschichte des berühmten Cabaret Cornichon aufgearbeitet.
An den jährlichen Kabaretttagen in Olten wird heute noch in Anlehnung an das legendäre Kabarett der 1930er Jahre der Schweizer Kabarettpreis Cornichon verliehen. Wie aber kam das damalige Cabaret Cornichon überhaupt zu seinem Namen?
Cornichon ist ein typisch schweizerdeutscher Ausdruck. Cornichon versteht man in Berlin beispielsweise nicht mehr überall. Ja? Und dann ist natürlich ein Cornichon bekömmlich, gleichzeitig aber auch scharf und sauer. Und das will man auch ein bisschen abbilden. Kabarett soll etwas Schmackhaftes sein, aber soll auch ein bisschen ätzen. Ja?
Schweizerisch, schmackhaft und ein bisschen ätzend sollte dieses Kabarett sein. Eben wie eine kleine saure Gurke, sagt der Historiker Peter Michael Keller, der die Geschichte dieser nationalen Kleinbühne aufgearbeitet hat. Gegründet wurde das Cornichon 1933 von zwei Männern, dem Zürcher Theaterautor Walter Lesch und dem Kabarettmanager Otto Weissert.
Otto Weissert, ein Deutscher, ist ein Kabarettfachmann, ist auch ein Musiker, ist Komponist von ganz vielen Cornichon-Stücken. Und er hat vornehmlich in Deutschland gearbeitet, aber auch in Zürich mal 2 Jahre am Pfauen, also am Schauspielhaus. Und von dort gab es den Kontakt zwischen Lesch und Weissert.
Aus dem Kontakt zwischen Walter Lesch und Otto Weissert entwickelte sich eine Geschäftsidee.
Die sind sich immer wieder begegnet. Und so kam es dann, dass die beiden begonnen haben, Chansons fürs Kabarett zu schreiben. Noch im Jahre 1932, als Walter Lesch damals noch in Wien lebte, hat er Stücke geschrieben, die Otto Weissert vertont hat. Otto Weissert war in Königsberg. Und Otto Weissert hat dann diese Kabarett-Chansons an Berliner Darstellende und Berliner Kabaretts verkauft. Und dann wurden die Zustände schwieriger, dann auch in Deutschland eben politisch.
Otto Weissert, der mit einer Jüdin verheiratet war, sah sich 1933 nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten gezwungen, die deutsche Stadt Königsberg, die heute Kaliningrad heißt und zu Russland gehört, zu verlassen. Er war deshalb an einem Engagement in der Schweiz sehr interessiert. Auch der Zürcher Theaterautor Walter Lesch orientierte sich neu.
Für Walter Lesch war auch die Arbeitssituation in Wien nicht mehr so gut. Er ist dann wieder in die Schweiz zurückgekehrt, konnte erste Theaterstücke im Schauspielhaus aufführen und haben dort festgestellt, dass es da keine solchen Kabaretts gab, vor allem keine Ensemble-Kabaretts. Und er hat da die Idee mit Otto Weissert entwickelt, dass man vielleicht hier eine Marktlücke tatsächlich vorfindet.
Eine Marktlücke mit dem Cornichon sollte ein professionelles Ensemble-Kabarett gegründet werden.
Ensemble-Kabarett heißt, dass hier eine Kabaretttruppe zusammenkommt, die eben sich zusammensetzt aus Textern, aus Musikern und eben Darstellenden. Und dass dieses Ensemble für längere Zeit zusammenbleibt, dass es auch unter einem Namen läuft, der eben nicht an einen Ort gebunden ist und eben unter diesem Namen auch Tourneen bestreitet. Das Cornichon hat zwar von seinen Mitgliedern her immer auch wieder gewechselt, aber es ist immer eben als Cornichon wahrnehmbar.
Für die Finanzen war der Theaterfachmann Otto Weissert zuständig. Er war es auch, der das Startkapital mitbrachte. Bei seinem Abgang in Königsberg erhielt er eine Abfindung, die er in das Cornichon investierte. Das kommerzielle Theaterunternehmen hatte während seines Bestehens nie Subventionen bekommen und seine Ensemblemitglieder trotzdem relativ gut bezahlt. Die Löhne waren mit jenen des Zürcher Schauspielhauses durchaus vergleichbar. Vor dem ersten Auftritt 1934 schlug Otto Weissert die Werbetrommel, schaltete Inserate und sorgte dafür, dass in den Zeitungen Artikel erschienen. Die beiden führenden Köpfe des Kabaretts, Walter Lesch und Otto Weissert, sagten, dass sie neben versöhnlichen Beiträgen auch angriffige Nummern schreiben wollten. Zu Beginn gab es denn auch vereinzelt politische Stücke, die gegen die nationalsozialistische Ideologie gerichtet waren, die sich zu jener Zeit auch in der Schweiz ausbreitete. Zum Beispiel die Nummer «Unrheinisch», die 1935 auf die Bühne kam, aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg vom Radio nachträglich aufgezeichnet und kommentiert wurde.
1935, im Programm «Gradus», Gradus, ironische Abwandlung des Fröndlergrußes Harus, wandte man sich gegen diese rechtsextremistische Bewegung, die glaubte, die Nazi-Ideologie sei auch das Heil für die Schweiz. Mathilde Danecker versucht mit ein paar vehement gesungenen Strophen unsere Ablehnung deutlich zu machen.
Die erste Strophe kommt harmlos mit dem Bild eines aufkommenden Gewitters daher.
Manchmal zu schön, es ist zum alles Lampenlang und das kommt nur vom Föhn. Man ist sogar zum Essen zu voll und weiss nicht, was man will. Man hat einen Klumpen Sand im Maul und alles ist einem zu viel. Doch unrheinisch, oh Alex, wer hätte das gedacht, hat so halb einen dunklen Platz. Und dann wird schwarz, wird nacht, dann klöpft's und tätscht und schätterts, es gab einen kühlen Wind. Und wer's nicht haut im Schmetterts, da hackel auf der Grind. Und wer's nicht haut im Schmetterts, da hackel auf der Grind.
In der zweiten Strophe wird das Publikum auf das Thema der politischen Verführung vorbereitet, indem ihm die Geschichte eines fremdgehenden Ehemanns aufgetischt wird.
Mein Max ist schon von Anfang an ein braver Ehemann war, mit anderen Frauenzimmern zu gehen, das fällt ihm gar nicht ein. Er sagt, mein Herz, mein Glück, mein Schatz, du machst mich gut und reich, nur du hast in meinem Leben Platz, was wär ich ohne dich? Doch unreinisch, Jesus, nein, wer hätte das gedacht, da kommt der Herr mir nicht mehr heim. Fünfmal eine ganze Nacht, da aber hat's dann schätteret und klopft und tätscht und kracht. Ich hab ihn rausgeschmettert und einen anderen glücklich gemacht. Ich hab ihn rausgeschmettert und einen anderen glücklich gemacht.
In der dritten Strophe aber wird das Cornichon dann politisch deutlich.
Bei uns sitzt uns ein Nazi-Gitt, hat's viele junge Leute, die ödet einem mit Haar aus und suchen Zähn um Streit. Wir andere aber bleiben kalt, wir finden nichts dabei, wir lachen oder schweigen halt und glauben, es geht vorbei. Doch unreinisch, schau jetzt da, wer hätte das gedacht, sollte das Schweizer Kreuz an Haken haben. Doch dann wird schwarz, wird nacht, dann klöpft's und tätscht und schätterts, dann fiebt ein anderer Wind. Doch dann, ihr Buben, schmetterts euch Hände auf den Grind.
Auch wenn einzelne Nummern politisch angriffig waren, in erster Linie politisches Kabarett zu machen, gehörte nicht zum Konzept des Duos Walter Lesch und Otto Weissert, wie der Historiker Peter Michael Keller festhält.
Da war nirgends die Rede von einem politischen Kabarett. Ihr Anspruch war, künstlerisch hochstehendes Kabarett zu machen. Und diesen Anspruch, den hat man auch eingelöst. Also das Cornichon hat wirklich hervorragende Unterhaltungskunst, würde ich dem jetzt mal sagen, betrieben. Mit professionellen Darstellern, mit professionellen Musikern und mit professioneller Regie. Beispielsweise Improvisation, das war total verpönt. Improvisation im Cornichon, das galt als Pfuschwerk. Also die hatten einen wirklich sehr hohen künstlerischen Anspruch.
So war das Kabarett auch nicht als Reaktion auf den Nationalsozialismus in Deutschland gegründet worden, Sein Ziel war es nicht, wie später oft kolportiert werden sollte, ein antifaschistisches Programm auf die Bühne zu bringen. Es bot vielmehr heitere, geistreiche Unterhaltung, angereichert mit einer Prise Zeitkritik. Eine typische Nummer aus der Anfangszeit, die diesen Anspruch erfüllte, ist jene des Dienstmanns. Der Dialektschauspieler Emil Heggetschweiler erzählte 1934 die Geschichte eines Gepäckträgers am Bahnhof, der Angst hat, im Alter zu verarmen, wenn ihm seine Beine einst den Dienst versagen würden.
Ich weiß, ich bin der Jüngste nicht. Ich weiß, ich bin kein großes Licht. Doch wenn man je nach mir verlangt, ich bin auch immer angelangt. Langsam, aber sicher. Ich kam ein bisschen spät zur Welt. Die Hebamme wurde abbestellt. Nach 7 Tagen kam ich dann ganz unerwartet dennoch an. Langsam, aber sicher. So bin ich mal und damit gut. Der liebe Gott weiß, was er tut. Ich kam zu spät, ich kam zuletzt und wurde hinten angesetzt. Langsam, aber sicher. In Ordnung, jedem sein Revier. Die Koffer euch, das Tragen mir. Doch etwas, das versteh wer will, das wird selbst mir nun einfach zu viel. Langsam, aber sicher. Die Füße nämlich, diese 2, die 40 Jahre brav und treu, die werden schwer wie Fensterkitt und wollen einfach nicht mehr mit. Langsam, aber sicher.
Der Dienstmann spricht ein Thema an, das damals schon auf der politischen Traktantenliste stand: die fehlende Versicherung im Alter, die AHV, die erst nach dem Zweiten Weltkrieg eingeführt wurde. Das Stück ist ein Beispiel für eine zeitkritische Nummer des Cornichon, die das Publikum emotional anspricht.
Nun frage ich euch, was tut ein Mann, der nur zu Fuß verdienen kann, wenn eines Tages in seinen Schuhen die Füße keinen Dienst mehr tun? Langsam, aber sicher. Es gibt nur eins, ich warte still, bis niemand mehr was von mir will. Dann schließlich einmal kommt die Zeit, wo man vom Tragen mich befreit. Langsam, aber sicher.
Die Nummer selbst ist absolut typisch für ein Cornichon, das ein politisches Thema aufgreift, das aber eben nicht im Sinne einer Agitation an einer parteipolitischen Stellungnahme interessiert ist, sondern eher auf einer emotionalen Ebene ein Problem thematisiert.
Politisch ist die Nummer nur implizit zwischen den Zeilen. Kommt hinzu, dass das Stück nach der ersten Aufführung abgeschwächt wurde.
In der ersten Version, die man 1934 gespielt hat, da wirft sich dieser Dienstmann vor den Zug. Und das wurde dann als zu drastisch empfunden, auch von Kritikern und vom Publikum. Das wurde zu sehr mit diesem berlinerisch drastischen Kabarett gleichgesetzt. Und man hat dann diese Nummer ein wenig entschärft. Und das wäre dann gewissermaßen die schweizerische Version von Kabarett.
Diese entschärfte Version mit Emil Heggetschweiler als Dienstmann sollte zu einer der berühmtesten Nummern des Cornichon überhaupt werden. Emil Heggetschweiler war, wie einige andere Mitglieder des Ensemble, ein Laienschauspieler. Denn Schauspielschulen gab es in der Schweiz damals noch nicht.
Emil Heggetschweiler ist sicher ein Glücksfall, ein ganz versierter Schauspieler. Und man hört es hier eben auch in dieser Nummer, er spielt auch ein bisschen mit diesem Laiencharakter. Er spielt eben den Dienstmann, der nicht geschultes Standarddeutsch spricht. Das gehört eben auch zu seiner Interpretation.
Die beiden Leiter Otto Weissert und Walter Lesch hatten sich zum Ziel gesetzt, das schweizerische Dialekttheater aufzuwerten und es professioneller zu machen. Dazu gehörte, dass das Schweizerdeutsche kultiviert und in verschiedenen Spielarten auf die Bühne gebracht wurde.
Es gibt die klassischen Mundartnummern in unterschiedlicher Mundart, also Berndeutsch, Zürichdeutsch, Baseldeutsch, Bündnerdeutsch etc. Das ist auch etwas Neues, diese Mischung auf der gleichen Bühne. Und das ist etwas, was wir dann im frühen Schweizer Film ja dauernd sehen, ja? Zum Teil auch mit Charakterisierungen verbunden. Oder? Baseldeutsch sind immer so ein bisschen die Giftigen und die Bündner sind immer so ein bisschen die ländlich-gemütlichen etc. Dann gibt es Mischformen, ein sogenanntes Bundesdeutsch, also ein schlecht gesprochenes Standarddeutsch, versetzt mit schweizerdeutschen Ausdrücken. Und dann gibt es natürlich auch eben die in Bühnensprache vorgetragenen Nummern.
Ein Stück, das mit diesem Sprachmix aus Hochdeutsch, aus Helvetismen und Mundart beim Publikum damals besonders ankam, war das Lied «Das alkoholfreie Mädchen», das die Schauspielerin Elsie Attenhofer schweizweit bekannt gemacht hatte.
Ich brauche mich nicht lange vorzustellen, man sieht mich in manchem Saal. Ich serviere an alkoholfreien Quellen, ich verabscheue dauernd Wasserwellen. Wie ein Volkslied gehe ich durchs Lokal. Doch in meinen Träumen, da bin ich ganz anders, da bin ich von der Greta ein Stück. Ich hab ihren sinnlichen Mund und ihre Hände und abwärts hier mehr am unteren Ende, wo ich jetzt gar nicht erotisch scheine. Da hab ich im Traum, da hab ich im Traum Marlenens Beine, ihr bestes Stück. Kurz und gut in meinen Träumen, da bin ich ein Famp, ein Famp, ein Famp. Da bin ich ein öffentliches Glück. Ich bring den Gästen Schüblig und Wehen und Kaffee und Herdöpfelstock. Ich tu meinen Dienst ohne links zu sehen, ohne rechts zu sehen und nach Männern zu spähen. Halte grad aus den Kopf. Doch in meinen Träumen, da bin ich ganz anders, da bin ich von der Greta ein Stück. Ich hab ihren sinnlichen Mund und ihre Hände und aufwärts hier mehr am oberen Ende, wo ich jetzt gar nicht erotisch scheine. Da küss ich im Traum, da küss ich im Traum den Charles Boyer, bis ihm der Schnuff ausgeht. Kurz und gut in meinen Träumen, da bin ich ein Famp, ein Famp, ein Famp, wo so groß auf der Plakate steht.
Das Stück wurde ihr gewissermaßen auf den Leib geschrieben, so wie das häufig der Fall war im Gonischon. Also man hat sich überlegt, für wen schreibe ich ein Stück. Das war der Anfang in der Autorensitzung. Ja. Das Stück wurde ihr von Max Werner Lenz eben auf den Leib geschrieben. Max Werner Lenz, mit dem war Elsie Attenhofer zeitlebens eng befreundet. Und Lenz hat Attenhofer auch privat Schauspielunterricht erteilt und hat sie zum Gonischon gebracht. Ja, das war die erste Nummer, die Attenhofer dann im Gonischon vorgetragen hat und das hat eben eingeschlagen, dieses Stück.
Elsie Attenhofer, die über all die 17 Jahre, die das Cabaret Gonischon Bestand hatte, zum Ensemble gehörte, wurde mit dieser Nummer zum Star. Solche heiter, melancholischen und unterhaltenden Stücke mit einer Prise Erotik seien typische Nummern gewesen, sagt der Historiker Peter Michael Keller.
diese Nummern sind eigentlich alle vergessen geraten, außer eben diese Nummer, weil es eben Attenhofers wichtigstes Stück war. Die vermutlich erfolgreichste Gonische Nummer der Vorkriegszeit heißt «Erotik in der Schweiz». Das ist auch eine Nummer, wo Attenhofer vorkommt. Auch dort geht es um verklemmte Sexualmoral. Und das war eine Nummer, die sogar verfilmt worden ist. Leider ist der Film verschollen. Diese Szene wurde in Kinos als Vorfilm gezeigt. Dieses Cornichon ist völlig verschwunden.
90% der Kabarettnummern sprachen mal in heiterem, mal in melancholischem Ton allgemein menschliche Themen an. Und nur 10% waren Stücke mit politischem Inhalt. Doch das Image des Cornichon ist heute ein anderes. Seit dem Zweiten Weltkrieg trägt es das Etikett, ein antifaschistisches Widerstandskabarett gewesen zu sein, das sich gegen den Nationalsozialismus aufgelehnt habe. Peter Michael Keller belegt nun in seinem Buch, dass diese Zuordnung nicht haltbar ist.
Ich sage, das Cornichon war ein politisches Kabarett, aber es war kein Widerstandskabarett und es war nicht nur politisches Kabarett.
Dass das Cornichon kein antifaschistisches Theater gemacht hat, lässt sich auch anhand von jenen wenigen Stücken belegen, die einen politischen Bezug haben, zum Beispiel anhand der Nummer «Mensch ohne Pass».
Ich bin aus aller Ordnung ausgetrieben. Sie nennen mich ein Emigrantenschwein. Sie sagen, wärst du doch zu Haus geblieben. Ich aber wollte ein Charakter sein. Ich sagte, guten Tag, statt Heil zu rufen. Da hat man mir die Schutzhaft angedroht. Doch ich bin nicht zum Märtyrer berufen. Ich floh aus einer Not in andere Not. Jetzt bin ich ein unangemeldetes Leben. Ich habe keinen Pass. Ich stehe daneben und bleibe daneben. Den Beamten ein ewiger Hass.
Dieses Lied von Max Werner Lenz, das wurde x-fach neu herausgegeben, x-fach wiedergebracht. Das wurde aufgeladen mit neuem Sinn, wenn es um Flüchtlings-Ausländer-Thematiken geht, also auch noch in den 80er, 90er Jahren. Es gibt sogar eine englische Übersetzung davon in einer Lyrik-Anthologie aus den USA. Also wirklich die berühmteste Nummer schlechthin. Im Nachhinein. In der Zeit selber wurde es in einem Programm aufgeführt, nachher nie wieder. Es war also eine relativ erfolglose Nummer. Die blieb in der Zeit, das ist 1935, erfolglos.
Die Nummer «Mensch ohne Pass» war politisch unverbindlich, blieb trotz des brisanten Themas, das sie antippt, allgemein.
Doch jetzt gibt's Kommissionen, wie ich höre. Die kümmern sich um uns und meinen's gut. Denn sie beschließen, dass ich nicht mehr störe. Doch der Beschluss kommt in Beamtenhut. Bis die Paragraphen sich ergänzen, braucht's lange Zeit. Inzwischen geht's mir schlecht. Man scheucht mich heimlich über fremde Grenzen, bis ich krepiere. Durch Gesetz und Recht. Dann bin ich ein unabgemeldetes Leben und brauche keinen Pass. Dann steh ich darüber und nicht mehr daneben. Über den Grenzen und über dem Hass.
kritisiert werden die Beamten, die Polizisten, die ausweisen. Es entbindet völlig von jeder Verantwortung des Zuhörenden. Was wird eigentlich kritisiert? Es wird ein Emigrant dargestellt, der keine Ecken und Kanten hat, ein unbeschriebenes Blatt. Man hat keine Ahnung, warum der emigrieren musste. Hinzu kommt, dass wir hier eine Aufnahme hören, die in der Nachkriegszeit aufgenommen worden ist. Und die Originalfassung, die ist noch unverbindlicher. Also es gibt da noch weniger Anleihen an die konkrete Situation.
Mensch ohne Pass erscheint heute als verschenktes Thema für ein Ensemble, dem das Etikett Widerstandskabarett zugeschrieben wird. Für ein Ensemble, in dem einzelne Mitglieder wie Otto Weissert die Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 etwa im deutschen Königsberg selbst miterlebt haben. Oft ist im Zusammenhang mit der Geschichte des Cornichon auch von einem Emigrantenkabarett die Rede. Dazu der Historiker Peter Michael Keller.
Das ist sicher kein Emigrantenkabarett. Katharina Renn ist 1935 bereits die letzte Ausländerin, die je im Cornichon aufgetreten ist.
Und ausländische Schriftsteller, die vor den Nationalsozialisten ins Exil flüchten mussten, bekamen auch keine Aufträge. Der berühmteste deutsche Satiriker und Kabarettautor, den das Cornichon wohl je im Publikum sitzen hatte, war Kurt Tucholsky, der im schwedischen Exil lebte, sich zeitweise aber auch in der Schweiz aufhielt. Tucholsky hätte, so Peter Michael Keller, liebend gerne eine Kabarettnummer für Emil Hecketschweiler geschrieben. Der Historiker widerlegt mit seiner umfangreichen Textanalyse die These, dass das Cornichon mit Texten von Exilanten arbeitete. Vielmehr habe es sich über all die Jahre seines Bestehens auf eine kleine, noch dazu gegen außen abgeschlossene Autorengruppe aus der Schweiz beschränkt. Dies steht in einem brisanten Widerspruch zu Nummern wie jener des Menschen ohne Pass, in der das Leid eines Emigranten besungen wird. Und noch stoßender ist der Befund, dass nur gerade eine einzige Exilantin im Ensemble je Aufnahme fand. Die jüdische Schauspielerin Dora Gerson, die 1934 zur Truppe stieß, schon ein Jahr später aber kein Engagement mehr bekam. Von einem Emigrantenkabarett zu reden, sei eine eigentliche Geschichtsklitterung, hält Peter Michael Keller in seiner neuen Studie fest. Mitte der 1930er Jahre gab es in der Schweiz nur ein Emigrantenkabarett, die Pfeffermühle von Erika Mann, einer Tochter des Schriftstellers Thomas Mann. Allerdings war auch dieses Ensemble bei der Anstellung des Personals nicht völlig frei.
Die Pfeffermühle, die hat in München für Aufsehen gesorgt. Erika Mann, Therese Giese als prominente Darstellende dieser Pfeffermühle. Und die mussten dann 1934 die Aufführungen abbrechen in Deutschland und flohen dann in die Schweiz. Erika Mann natürlich zu ihrer Familie. Thomas Mann lebte damals bereits in Kirchberg. Und sie ist dann nach Zürich gekommen, hat hier wieder versucht, dann die Pfeffermühle aufzubauen. Aber auch nicht als reines Emigrantenkabarett. Die gesetzlichen fremdenpolizeilichen Bestimmungen waren so, dass sie nur aufführen durfte, wenn sie schweizerisches Personal beschäftigt. Sie musste also, als sie in der Schweiz wieder aufführen wollte, musste sie als erstes Schweizer, Schweizerinnen finden, die in ihrem Ensemble mitarbeiten, um überhaupt Aufführungsbewilligungen zu bekommen.
Die Auftritte der Pfeffermühle 1934 wurden zum Ereignis der Theatersaison. Aber halten konnte sich dieses Kabarett hierzulande nicht.
Vor allem sind es Gründe, die außerhalb des Kabaretts liegen. Zunächst einmal gibt es ein Missverständnis. Erika Mann kommt zurück von dieser Europatournee, hat dort eine Nummer studiert. «Weil ich will» heißt diese Nummer, ist eine Persiflage auf Hitler, der eben ein Diktator ist. Und als man das Stück in der Schweiz aufführt, wird es missverstanden in Zürich, dass das eine Kritik, eine Anleihe sein könnte an die Aristokraten- und Generalsfamilie Wille Schwarzenbach. Und das wird gar nicht gutiert, dass man eben gewissermaßen die Willes als eben diktatorische Aristokraten bezeichnet. Es kommt dann noch dazu, dass Erika Mann liiert ist mit Annemarie Schwarzenbach. Und das ist natürlich auch etwas, was gar nicht in die Familienplanung da reinpasst.
Erika Mann wurde Opfer einer politischen Hetzkampagne der Frontisten, konnte nur noch mit Polizeischutz aus dem Haus und flüchtete schließlich mit einem Teil des Ensemble in die USA. So blieb das Cornichon bis nach dem Zweiten Weltkrieg vor der Bärentatze in Bern und der Rössli-Ritti in Basel das erfolgreichste Ensemble im Land. Und es galt als das schweizerische Kabarett schlechthin. Denn es hat nicht nur viele Schweizer Volksschauspielerinnen und Schauspieler entdeckt und berühmt gemacht, sondern wurde durch seine Tourneen überall bekannt und zu einer nationalen Bühne, etwa 1937 an der Weltausstellung in Paris und 1939 an der Landesausstellung in Zürich.
Und dort ist jetzt interessant zu sehen, wo das Cornichon auftritt. Die Landi entlang des Zürichsees ist eigentlich aufgeteilt in zwei architektonische Bereiche. Wir haben die moderne Schweiz auf der einen Seite des Zürichsees und auf der anderen Seite haben wir das Dörfli. Also da wurde die Schweiz nachgebildet mit typischen Häusern und eben ein Dorf inszeniert mit Gemeindesaal etc., mit Poststelle etc. Also wirklich so eine Modellschweiz, ein Modelldorf. Und dort in diesem Gemeindesaal, dort tritt das Cornichon auf. Also ein Kabarett, das aus der Großstadtkultur kommt, das sich auch als moderner Beitrag eigentlich immer verstanden hat. Auch wenn wir sehen, was für Musik da vorkommt, was für Grafiker für das Cornichon arbeiten. Das ist ein durchaus modernes Theater, aber dieses Theater spielt nicht in diesem modernen Landeteil, sondern eben im Dörfli. Das heißt, man versteht sich eben durchaus als traditionell schweizerisch, als Abgrenzung von dem großstädtischen deutschen Kabarett. Man sieht hier, wie dieses Cornichon beginnt, sich in diese geistige Landesverteidigung einzuleben und eben auch ein starker Promoter und Teil dieser geistigen Landesverteidigung zu werden.
Das Cornichon reihte sich ein in den Mainstream der geistigen Landesverteidigung, blieb dabei politisch unverbindlich, etwa im Chor vom Kompromiss, einem Stück, das bereits 1935 entstanden war, aber auch noch an der Landesausstellung vier Jahre später zum Besten gegeben wurde.
Es gibt eine Staatsform, die aus Holz gestellt ist, die heut verleumdet auf der halben Welt ist. Doch in der Schweiz in höchster Form erglänzt, weil sie bei uns ans Ideale grenzt. Die Staatsform, wo ihr alle kennt, sie als Republik und heißt Demokratie. Die Staatsform, wo ihr alle kennt sie, heißt Republik und heißt Demokratie.
Diese Nummer hat eine spannende Geschichte, weil sie dann jeweils in einem anderen Zusammenhang auftrat und dann eben auch anderen Sinn bekam. Wenn dieser Chor vom Kompromiss in der Landesausstellung gesungen wurde, dann ist das ganz klar ein Lob der schweizerischen Demokratie, eine Abgrenzung von Deutschland, ganz eindeutig. Im ursprünglichen Zusammenhang war es eher eine Kritik an der Selbstbeweihräucherung der Schweiz, eine Persiflage auf 1. August-Rhetorik. Ja. Der Stück Zusammenhang war, dass eine Schweizer Familie auf einer Insel strandet und dort die Schweiz wieder gründen will. Und dann kommen sie auf die Bühne und haben selbst gebastelte Kleider. Und in dieser Szenerie drin singt man ein absolut pathetisches Lied mit Verfärbungen, eben auch mit diesem Bundesdeutsch. Und also dieses Pathos des Schweizlobes wird dort karikiert. Das ist dann 1939 nicht mehr der Fall. Wenn es im Krieg gesungen wird, ist es ganz klar eine Bezugnahme eben für die Schweiz. Auch ganz am Schluss dann eben in der Nachkriegszeit, wenn diese Nummer wieder gebracht wird, dann wird sie gebracht als Beispiel für Widerstand. Das hätte man also aufgeführt, um sich eben von Deutschland abzugrenzen in der Vorkriegszeit.
Für diese Abgrenzung stand vor allem die dritte Strophe des Chors vom Kompromiss.
Die Staaten, die den Kompromiss nicht kennen,
Diktatur,
die uns verrechtlich Demokraten nennen,
Schöre.
Weil einer nur bei ihnen herrscht und hetzt.
Sieg heim.
Wir sind uns guten Helden zusammengesetzt.
Sie haltet Klappe über jeder Riss, denn wenn's auch Helden sind, so haben's doch ganz gewiss.
Sie halten Klappen über jeder Riss, wenn man so Helden sind, so heim's doch
Schiss,
ganz gewiss.
Vor dem Zweiten Weltkrieg kamen neben diesem Chor vom Kompromiss vereinzelt auch noch andere politische Stücke auf die Bühne, etwa die Nummer A und B. Sie richtete sich gegen die deutsche und italienische Expansionspolitik. A stand für Adolf Hitler und B für Benito Mussolini. Beide wurden als Verrückte dargestellt. Diese Nummer aber musste das Kabarett 1938 unter dem Druck der Zensurbehörde zurückziehen.
Das ist eindrücklich zu sehen, wie eine komplette Veränderung der inhaltlichen Bezüge im Cornichon Einzug hält mit dem drohenden und beginnenden Krieg. Und mit dieser Art Kabarett ist es schlagartig vorbei dann 1939. Es gibt keine solchen Nummern mehr, die Deutschland oder Italien angreifen würden.
Das Cornichon nahm deshalb während des Kriegs alltägliche Themen aufs Korn, etwa die Haushaltsführung in der Kriegswirtschaft. Einzelne Ensemblemitglieder traten mit solchen Nummern zunehmend auch am Radio auf, wie etwa Elsie Attenhofer mit dem Kuchenrezept Krisentotsch aus dem Kriegsvorrat.
Die deutsche und die italienische Gesandtschaft, also die Botschaft, schickt Leute in die Programme, um da sich anzuhören, was da läuft. Und die beschweren sich dann bei der Polizei, bei Bundesbehörden massiv gegenüber dem Cornichon. Da sind immer Leute drin, die mitschreiben. Auf diesen Druck hin fühlen sich die Behörden auch verpflichtet, eben dann eigene Leute vorbeizuschicken, die dann Rapporte schreiben. Also im Staatsarchiv Zürich beispielsweise, da sieht man die Polizeirapporte. Das ist alles protokolliert.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn die Hausfrau heute vor ihren Vorratsschaft tritt und die Türe öffnet, was schmeckt sie? Es nüchtelet. Was sieht sie? Vieles ist lebig geworden und sie ruft «Potztusig!», denn dort kriecht der Reis umher, dort läuft ein Sack Mehl in die Ecke und was zapft dort davon? Der Mais. Trotzdem hat der Vater Geburtstag und die Hausfrau möchte eine Wehe oder einen Totsch machen. Aber woher nehmen?
Einen Geburtstagskuchen zu backen, ohne die entsprechenden Zutaten zu haben, schien für die Schweizer Hausfrau in der Kriegszeit ein großes Problem.
Ich gebe Ihnen darum das Rezept für einen Krisentotsch. Nicht zu verwechseln mit Krisentotsch, zu dem uns die Ware nicht langt. Wir müssen mit allem hausen heute. Wie oft geben Sie einem Kind einen Äpfel? Das Kind isst den Äpfel und schmeißt das verkatschte Bütschki einfach weg. Solche Bütschkis werden nun gesammelt. Wenn es in der Küche passiert und wenn die Hausfrau den Küchenboden immer sauber gehalten hat, dann kann sie diese Bütschkis einfach auflesen. Die gesammelten Bütschki werden, wo nötig, geschwenkt. Sie werden dann kurz abgeschwellt und durch ein Sieb getrieben. Das, was im Sieb vorig bleibt, wird getrocknet und dann mit der Kaffeemühle gemahlen. So bekommen wir eine pulverartige Masse, welche als Mehl verwendet werden kann. Durch die Kaffeemühle bekommt das Mehl ein gewisses Aroma. Wir nennen es darum Mokka-Mehl.
Die Cornichon-Schauspielerin Elsie Attenhofer spezialisierte sich am Radio in der Rolle des Fräulein Vögeli auf solche alltäglichen Sorgen und hielt für jedes Problem eine Lösung bereit. So stand sie auch all den Frauen zur Seite, die an den Fallmaschen in den Strümpfen litten, diese aber nicht stopfen mochten.
Ist dieses Elend mit den Strümpfen nicht etwas, was Ihnen alle bott passiert? Drum weg mit der Wieflerei! Nehmt Maschfix. Maschfix ist ein Klebemittel, welches in Form von Briefmarken erhältlich ist. Sie kleben die Marke einfach auf die blöde Stelle und das wird besser heben als jeder Wiffel. Mit Maschfix geht es tiefiger und tiefiger wollen Sie doch sein im neuen Jahr. Also Schluss mit dem altmodischen Nähkörbli-Rüsi-Müsi. Der Frauenhaushalt wird rationalisiert, wir tun es den Männern gleich. Um dem strümpfetragenden Geschlecht aber auch die Möglichkeit zu geben, im Staate mitzuarbeiten, haben wir auch eine Luxusausgabe von Maschfix auf den Markt gebracht. wo auf jeder Marke der Kopf eines Bundesrates zu sehen ist. Veränderungen in unserer obersten Landesbehörde werden nachgeliefert. Wer also seine Strümpfe mit diesem Marschfix stopft, treibt damit gleichzeitig geistige Landesverteidigung.
Ob Krisentouch oder Marschfix, die Rationierung, unter der die Haushalte während des Zweiten Weltkriegs litten, wurde nicht grundsätzlich kritisiert, sondern mit amüsant konstruktiven Ideen thematisiert. Dass das Cornichon zu einem Aushängeschild der Schweizer Kultur wurde, sich in den Dienst der geistigen Landesverteidigung stellte und die Wogen im vorauseilenden Gehorsam glättete, lässt sich an einem Beispiel besonders gut zeigen, am Lied Au revoir aus dem Septemberprogramm von 1942, vorgetragen von Margrit Reine. Darin wird eine Ferienkinderaktion angesprochen. Schweizer Familien nahmen 60.000 französische Kinder aus prekären Verhältnissen auf, damit sich diese hier erholen konnten. Das Ensemble lobte in dieser Nummer die Schweiz für ihr humanitäres Engagement, während jüdische Flüchtlinge, jüdische Kinder außen vor blieben.
Als wir kamen, hatten wir kein Kleid und schon lange fast nichts mehr zu essen. Doch hier tat uns niemand was zu leid, und die viele Angst war bald vergessen. Spielen durften wir und richtig lachen, und am Tisch war immer alles da. Alle Kinder hatten alle Sachen, und nicht eine traurige Mama. Vive la Suisse, vive la Suisse.
Man hat aus Frankreich bis zu 60.000 Kinder hat man so aufgenommen, aber nicht jüdische Kinder. Und das waren schon auch Entbehrungen, die man da auf sich genommen hat. Es war wichtig, das zu thematisieren. Die Problematik ist nur, dass diese Nummer absolut einzeln dasteht, was die Flüchtlingsproblematik anbelangt in der Kriegszeit. Es gibt während der Kriegszeit praktisch keine Nummern, die sich mit Flüchtlingen auseinandersetzen. Das ist das Erste. Das andere ist der Zeitpunkt, in dem die Nummer gespielt worden ist. Wir haben im Januar 1942 die Wannsee-Konferenz, an der dieser Holocaust eigentlich beschlossen wird. Das führt dann dazu, dass es vermehrt Flüchtlinge gibt, vor allem Juden eben, die dann auch in die Schweiz fliehen wollen. Das führt zu einer erhöhten Anzahl Flüchtlinge und die Schweiz reagiert darauf im Sommer 1942 eben mit einer Grenzsperre. Das heißt, Leute, vornehmlich Juden, die werden zurückgeschickt, die werden nicht reingelassen. Also beim ersten Grenzübertritt werden sie schwarz zurückgeschoben, bei einem zweiten Versuch werden sie direkt den deutschen Behörden übergeben.
Um diese aber ging es im Lied Au revoir nicht, vielmehr um französische Kinder, die, nachdem sie in der Schweiz aufgepäppelt worden waren, wieder zu ihren Eltern nach Hause zurückkehren konnten.
Ich bin nicht traurig, sicher nein. Und ich schreibe sofort und dann immer. Morgen werde ich zu Hause sein. Und das Fähnchen häng ich auf im Zimmer. Sonst auch würde ich nie vergessen, wie es euch hier geht, wie schön. Schlafen nicht und nicht beim Essen. Non, madame, jamais de la vie. Au revoir. Vive la Suisse, vive la Suisse.
Die Grenzsperre galt für die französischen Kinder nicht, hielt aber jüdische Flüchtlinge ab, wie etwa Dora Gerson, die in der Anfangszeit zum Cornichon gestoßen war, 1935 aber schon nicht mehr engagiert wurde, so dass sie wegziehen musste. Sie wurde 1942 in Holland von den Nationalsozialisten in die Flucht getrieben und versuchte, in die Schweiz zurückzukommen, wurde aber wie viele andere mit ihrem Mann und ihren Kindern an der Schweizer Grenze abgewiesen, von den Nazischergen aufgegriffen und deportiert. dass abgewiesenen jüdischen Flüchtlingen der Tod in einem Konzentrationslager drohte, war damals auch in der Schweiz bekannt, wie der Historiker Peter Michael Keller in seiner Studie festhält. Ein zeitkritisches Kabarettensemble, das die Zeitungen las, musste davon gewusst haben.
Das führt in der Presse zu einer Empörung in der Schweiz in diesem Sommer. Eine Empörung, die allerdings nicht wahnsinnig nachhaltig ist. Eine Empörung, die auch in der Presse abgefedert wird durch eine eigentliche Kampagne, die eben diese Ferienkinderaktionen thematisiert. Also alle Zeitungen, Zeitschriften, Illustrierten sind voll mit Berichterstattung über diese Ferienkinderaktionen. Und das Gonichon reagiert eben die Grenzsperre vom August 1942, indem sie im Septemberprogramm 1942 diese Nummer bringt, die eben «Au revoir» heißt. Und das ist so in diesem Zusammenhang ja schon fast ein bisschen zynisch, ja.
Solange man über die französischen Ferienkinder sprach, brauchte man nicht über die abgewiesenen jüdischen Flüchtlinge zu reden, schien die unausgesprochene Devise zu lauten. Das Gornichon reihte sich mit seinem Programm so ein in den Mainstream der Medien. Auch wenn das Kabarett unmittelbar nach dem Krieg mit der Nummer «Der letzte Emigrant» doch noch einen Flüchtling auftreten ließ, wurde die schweizerische Flüchtlingspolitik links liegen gelassen. Peter Michael Keller:
Wenn wir heute die Gesamtschau halten, dann ist es schon eher ein dürftiger Beitrag zur Flüchtlingsproblematik, zumal dann eben in der Nachkriegszeit das Gornichon auch als Kritiker der eigenen Flüchtlingspolitik galt. Ja.
Noch 3 Jahre nach Kriegsende befasste sich das Gornichon nur halbherzig mit dem Thema.
Und dann gibt es eine im Nachhinein prominente Nummer von Friedrich Dürrenmatt. Dürrenmatt hat auch in seinen Anfängen eben fürs Gornichon zu schreiben begonnen. «Der Gerettete» heißt die Nummer, die 1948 aufgeführt worden ist. Und das ist eine sarkastische, bitterböse Abrechnung mit der schweizerischen Flüchtlingspolitik. Es ist eine Arche Noah, die Schweiz darstellt. Und da kommt eben Armin Schlucker, wird da gerettet aus dem Meer, vor den Haifischen wird er gerettet. Und die Bürokratie und die Prozedur ist dermaßen penibel und uneinfühlsam, dass der Armin Schlucker dann freiwillig wieder ins Meer springt und sich von den Haien zerreißen lässt. Ja. Das schreibt Dürrenmatt. Die Nummer wurde überhaupt nicht verstanden in der Zeit. Vermutlich auch zu wenig drastisch inszeniert. Das ist eine Thematik, mit der man sich in dieser unmittelbaren Nachkriegszeit offenbar auch nicht beschäftigen wollte.
Zu diesem Zeitpunkt hatte das Kabarett, was die Zustimmung des Publikums betraf, seine besten Zeiten denn auch bereits hinter sich. Nach dem Krieg blieb der Erfolg aus. Es war, als sei dem Ensemble der Atem ausgegangen. Die Leerstellen seien groß gewesen, sagt Peter Michael Keller, denn auch nach dem Krieg wurden politische Themen, die zuhauf auf dem Tisch gelegen haben, ausgespart, egal ob es um die Wahl eines ersten sozialdemokratischen Bundesrats oder um die Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse ging. Außerdem erwartete das Publikum im Zug des aufkommenden Antikommunismus, dass das Gornichon die rote Gefahr beschwor und die Kommunisten auf die Schippe nahm. Doch die Mitglieder des Kabaretts blickten nicht in die Welt, sondern auf den eigenen Erfolg in der Vorkriegszeit zurück oder sahen sich nach anderen Engagement um.
Man kann wieder reisen. Das sind viele Schauspieler, die im Gornichon gearbeitet haben, weil sie keine anderen Möglichkeiten hatten in der Zeit. Man kann wieder ins Ausland gehen. Trudy Shaw beispielsweise, berühmte Tanzkünstlerin, die hat auch fürs Gornichon gearbeitet, hat pantomimische Kabarettstücke eingeübt. Die versammelt ein paar Gornichon-Leute um sich und auch andere und macht Tanztheater. Tanztheater, das sie bis eben in die USA führt, wo sie dann letztlich auch geblieben ist. Also Konkurrenz gibt es. Es gibt Möglichkeiten, das führt zu Reibungen innerhalb des Teams.
Auch Theaterleiter Otto Weissert, der die Bühne ohne rote Zahlen durch die Krisenjahre und den Krieg gebracht hatte, ging im Streit. Und auch einer der wichtigsten Autoren des Kabaretts, Werner Lenz, wollte nicht mehr. Seinen anfänglichen Anspruch, ein Podium für schweizerische Künstlerinnen und Künstler zu schaffen, hat das Gornichon nicht erfüllt.
Es gab Kontakte am Anfang und dann, als es plötzlich lief, dann hat man davon abgesehen. Dann waren es relativ wenige, die fürs Gornichon geschrieben haben. Es gab auch für Schreibende enttäuschende Momente. Zollinger beispielsweise hat sehr viel Arbeit investiert in ein Programm fürs Konische und das wurde dann aus unbekannten Gründen dann einfach abgesagt. Er hat also seine ganze Arbeit für den Papierkorb geschrieben. Auch Emigranten, die in die Schweiz geflohen sind und die versucht haben, im Cornichon ein bisschen Fuß zu fassen, die wurden im Cornichon nicht akzeptiert. Hans Weigel beispielsweise, der konnte dann beim Kaktus unter Pseudonym gewisse Texte schreiben. Im Cornichon ist das nicht zustande gekommen.
Zu sehr war das Kabarett während 17 Jahren auf einen festen Kern der gleichen Leute beschränkt. Damit war eine bestimmte Qualität, aber auch ein Nachteil verbunden.
Das Innovationspotenzial war zu wenig groß.
Dies scheint verständlich vor dem Hintergrund, dass die Ensemblemitglieder in diesem kommerziellen Theater selbst kein Interesse daran hatten, neue Leute zu holen, denn damit hätten sie sich nur selber konkurrenziert. So gesehen sei das Cornichon auch das Opfer seines eigenen finanziellen Erfolgs geworden.
Diejenigen, die da drin waren, die die Texte geschrieben haben, die haben natürlich an diesen Texten verdient, inklusive Tantiemen etc. Das war ein sehr, sehr ausgeklügeltes System. Allerdings, also wenn wir jetzt an Dürrenmatt denken, da hätte es eben schon Möglichkeiten gegeben, auch vielleicht eben innovativ zu bleiben. Weil, also wenn wir Dürrenmatts Nummern anschauen, die er fürs Cornichon geschrieben hat, auch die unaufgeführten, das sind alles Nummern, die direkt auf seine späteren Theaterstücke hinweisen. Das sind überall Kleinstzellen seiner großen Theaterstücke, die er dann in den 50er Jahren verwirklicht hat. Und auch wenn man sich die Nummern vom Kabarettstandpunkt anschaut, das sind Nummern, die wirklich den Bühneneffekt versprechen. Wenn man mehr mit solchen Leuten dann zusammengearbeitet hätte, wer weiß, wäre das vielleicht in der Nachkriegszeit dann auch einfacher geworden.
1951 trat das Kabarett von der Bühne ab. Doch bald geht ein neuer Vorhang auf. Und das Cornichon wird in ein ganz bestimmtes Licht gerückt. Es wird plakativ als antifaschistisches Widerstandskabarett etikettiert.
Weiser geht dann auch auf Vortragsreisen nach Deutschland, wo er dieses widerständische Kabarett darstellt. Sehr bald gibt es Kabarettausstellungen, es gibt zahlreiche Beiträge in Zeitungen, Zeitschriften. Noch bis in die 60er Jahre hinein wird dieses Cornichon porträtiert, eben als Widerstandskabarett. Gutes Eigenpair, aber eben auch Journalisten, die das übernehmen. Die Nation, die schreibt, man müsse ein Denkmal errichten und die gesammelten Nummerntexte in einer Kassette unter dem Denkmal vergraben für die Nachwelt. Das ist so auf dieser medialen Ebene geschieht das, auch im Radio geschieht das. Beispielsweise werden dann 1959, 1960 die Cornichon-Nummern aufgenommen. Es gibt relativ wenige Nummern, die aufgenommen worden sind, vom Radio gespeichert worden sind. Und das will man nachholen dann, 59, 60. Hans Gmür ist da der Abteilungsleitende, der das initiiert. Und C.F. Wosche den Auftrag gibt, so ein Kabarettalbum zu gestalten. Und da werden dann die Nummern tatsächlich eingespielt, neu eingespielt. Und man hört es ja manchmal ein bisschen bei diesen Aufnahmen, dass das schon zum Teil ältere Leute sind, die da singen. Klar, die Nummern wurden eben in 1935 aufgeführt und dann 1960 aufgenommen.
Die umfassende und detailreiche Analyse des Historikers Peter Michael Keller zeigt eindrücklich und erstmals in der Geschichte dieses Kabaretts, was die Leistung des Cornichon und was dagegen nur Etikette war. So belebte das Kabarett, wie beabsichtigt, das Dialekttheater neu, professionalisierte es und bot gute Unterhaltung auf sprachlich hohem Niveau. Es ebnete darüber hinaus vielen Volksschauspielern und Bühnentalenten den Weg zum Radio und zum Film. Die Analyse aber zeigt auch, dass nur etwa 10% der Nummern überhaupt Stücke mit politischem Inhalt ausmachten und nur ein verschwindend kleiner Teil davon kritisch mit Nationalsozialismus und Faschismus, mit Krieg und Flüchtlingselend befasste, so dass von einem Widerstandskabarett nicht die Rede sein kann. Erstaunlich ist, dass sich dieser Mythos bis heute hat halten können. Selbst in der neuesten offiziellen Geschichtsschreibung zur Schweiz im Zweiten Weltkrieg, in den Arbeiten der Berger-Kommission, wird dieses Image kultiviert. Auch zu diesem allgemeinmenschlichen Wunsch, sich heldenhafter darzustellen, als man ist, gibt es eine Cornichon-Nummer von 1935, die als Passepartout zu hören ist und auf die Geschichte des Kabaretts selbst passt. Das Stück Mückengewicht.
Wenn mein Anblick Sie etwa beleidigen sollte, so verzeihen Sie, ich bin bloß Mückengewicht. weil's zur Fliege bei mir nicht ganz reichen wollte. Sie fragen, warum lässt er das Boxen nicht? Ich bin eben entgleist. Ich habe nichts in den Fäusten, aber ich habe etwas Geist. Die Frage ist mir selbst schon aufgestoßen. Ich habe die Boxhandschuhe weggelegt und überließ das Boxen den Starken und Großen und habe mich selber aufs Denken verlegt. Ich bin eben entgleist. Ich habe nichts in den Fäusten, aber ich hab etwas Geist. Ich suchte für das Leben gedankliche Wege. Ich spürte in den Fingern einen anderen Sinn als Kinnhaken, Solarplexus und Nierenschläge. Und eh ich's gedacht, war ich ganz im Denken drin. Ich bin eben entgleist. Ich habe nichts in den Fäusten, aber ich habe etwas Geist. Ich dachte, im Denken wird der Mensch erst geboren. Ich fühlte mich wohl wie der Hase im Kohl. Da plötzlich kriegte ich einen Schlag an die Ohren und da war mir mit einem Schlag nicht mehr wohl. Ich bin eben entgleist. Ich habe nichts in den Fäusten. Aber ich habe etwas Geist. Mit Eselskinnbacken und Gorillastirne umkreiste mich ein Goliath vom Schwergewicht. Er sagte, er mache die Kontrolle der Gehirne und gab mir als Vorschuss noch einen Schlag ins Gesicht. Ich bin eben entgleist. Ich habe nichts in den Fäusten. Aber ich habe etwas Geist. Da habe ich zu boxen wieder angefangen. Für die Freiheit des Geistes als Mückengewicht. Wenn der Goliath wieder kommt, werde ich ihm eins langen. Ich box ihn mit einem 2-Unzen-Gedicht. Ich bin eben entgleist. Ich habe nichts in den Fäusten. Aber ich habe etwas Geist.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.